Nachdem wir eine Reihe, sagen wir, Verkündigungen mit tiefen Wirkung hatten, wollen wir doch heute etwas zusammen betrachten, was da leichteren Charakters hat. Wir brauchen Speise in jeder Weise. Es geht nicht, dass wir früh zu Mittag und abends nur von Koteletts leben, sondern wir brauchen auch leichtere Nahrung. Den meisten von uns tut morgens mal eine Haferflockensuppe gut. Viele ächten das, aber der Herr möchte Gnade schenken, dass wir alles das, was sein Wort betrifft, lieb haben und schlagen dazu aus dem Neuen Testament Römer 13 auf und nehmen den einen Vers 14. Römer 13, Vers 14. Da heißt es, sondern ziehet den Herrn Jesum Christum an und treibet nicht vor Sorge für das Fleisch zur Erfüllung seiner Lüste. Würden wir heute allein nur die Gläubigen unserer Gemeinde fragen, was da gemeint sei mit dem verlesenen Abschnitt, da müssten wir mit Sicherheit Beschämung hinnehmen. Von anderen Gemeinden hier in unserem Land will ich jetzt gar nicht anfangen. Und dabei sehen wir, dass es der Wille Gottes ist, einzudringen in die Tiefen seines Wortes, damit wir durch den Geist des Herrn gelehrt werden, was sein heiliger, wohlgefälliger Wille sei. Der Sinn dieser Mitteilung ist sowohl eindeutig als auch klar, dass Bemühungen und das Fürsorgen für das Fleisch und für das natürliche Leben nicht zu sündigen Lüsten, zu sündigen Lüsten anreizen darf. Und das meint auch hier die Schrift. Bemühungen und Fürsorgen für das irdische Leben sind notwendig, sind berechtigt und im Worte Gottes festgelegt. Hier kommt lediglich eine Einschränkung, und die lautet, sie müssen lediglich in der Zucht erfolgen. Sie müssen nur in Zucht gehalten werden. Die Sorge für den Leib ist Gott gewollt notwendig, wie wir das auch in 1. Thessaloniker 5, Vers 23 lesen. Es sei das tägliche Brot, welches der Herr Jesus seinen Jüngern lehrte, um dafür zu beten. Oder es sei das reinigende Waschen im Wasser, wie dies das Gesetz bereits verankert hatte. Da war, oder wer da sagt, weil die Reinigung des Leibes mit Wasser im Alten Testament verzeichnet ist, brauchten wir heute uns nicht mehr zu waschen, dem soll ganz deutlich gezeigt sein, dass dafür tierische Unterkünfte und Ställe zur Verfügung stehen. Der Mensch in seiner Verirrung, und zwar der Sünde wegen, wird immer ins Extrem fallen. Es sei denn, man bleibt ganz, ganz nüchtern in allem. Aber wo sind schon diese nüchternen Menschen? Die Sorge für den Leib ist sehr nötig, weil wir anderen Gläubigen durch solch unheiligen Wandel ganz echt Not bereiten können. Wenn aber diese Leibesfürsorge dazu dient, in Stolz und Begierden zu fallen, indem man die erforderliche Rücksicht zu weit treibt, tritt früher oder tritt später Götzendienst zutage. Wenn die Pflege, die man braucht, zugleich die ernste Vorsicht vermissen lässt, so dass arge Lüste geweckt werden und eine Befriedigung des Fleisches nach Kolosser 2, Vers 23 erheischen, statt das Fleisch durch Zucht zu unterwerfen, ist eben ein böses, ein arges Hindernis entstanden für einen gottgewollten Wandel im Lichte des Wortes. Anstelle eines Hilfsmittels zum uneingeschränkten Ausharren auf den nahegekommenen, alles ans Licht bringenden Tag entsteht durch unheiliges Verhalten eine bittere Gefahr für die am Tage dem Licht entgegengehenden. Wie könnten wir vorwärts blicken? Wie könnten wir vorwärts gehen, wenn wir mit Ketten der Finsternis an böse Lüste des Fleisches noch gebunden sind? Und hier an dieser Stelle sind nicht allein und nur die Sünden der Fleischeslust im ärgsten Sinne gemeint, wie wir das in Galater 5, Vers 19 sehen, sondern viele andere, teils aber auch noch verborgene Dinge, die wir selbst nicht, dafür aber die anderen diese Werke des Fleisches an uns ersehen. Nur darum, dass einige dieser Dinge weniger Gewalt über uns ausüben, darum nehmen wir solche nicht so sehr ernst. Wir meinen, sie wären oder seien dadurch gefahrlos, obgleich sie dafür umso gewaltiger wirken. Die Bibel sagt, gegen unsere Seele streiten. 1. Petrus 2, Vers 11. Diese Lüste streiten wider die errettete Seele. Das andere, unheilige Extrem, liegt in einer Verhaltensweise, sich über das Maß des Wortes selbst von notwendigen Dingen zu enthalten. Dabei wird dem Herrn sündliches Fleischeswerk angeboten, obgleich Christus von alledem durch Golgatha befreit hat. Da werden ganze Ketten von Fastentage eingelegt. Ich weise hier darauf hin, dass das alles nicht im Sinne des Neuen Testaments ist. Im Alten Testament hatten wir Fastenzeiten, heute ist es den Mohammedanern überlassen worden, weil wir nicht mehr in der Zeit des Alten Testaments leben. Da wird Ramadan gefeiert. In Ermangelung eines biblischen Glaubens wird geistliche Askese betrieben, welches Gott sehr entgegen ist. Wenn die Schrift sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, und wir suchen an solchen die Frucht dafür, dann werden wir sie eben nicht finden. Weil das fromme Fleisch diese Triebkraft dafür war. Man erkennt nicht, dass auch im Fleische eine Erfüllung von Lust sein kann. Sobald Gläubige in der Fleischeserfüllung von geistlichen Dingen leben, werden solche vom Feind inwendig groß gemacht. Nicht etwa, dass sie etwas Großes sein wollen. Nein, aber der böse Feind, der will es, und dann wird eben das Fleisch bewegt und in Bewegung gehalten. Und solche erkennen wir daran, dass sie sich frommer halten als andere. Das äußert sich dahin, dass man sich im Kreise der Gemeinschaft der Erretteten nicht ganz wohl fühlt. Man ist eben frommer. Denn die eigene Erfüllung im Fleische und im Willen ist und wird für weit wertvoller angesehen. Welche Fleischeslust die bessere oder schlechtere ist, die kann nicht gesagt werden, die sündengebundene Fleischeslust oder die geistgeknechtete Fleischeslust. Beides ist abzuweisen, soweit es nur geht. Merken wir uns bitte dies. Alles, was aus dem Fleische kommt, ist, wenn nicht schriftgemäß gebändigt, ein sehr, sehr schweres Hindernis für uns alle, auch wenn es nur eine Person betreffen würde. Wie auch für das geistliche Leben ein gewaltiges Hindernis vorhanden ist. Ach, dürfen wir hier sagen, möchten wir doch lernen wollen. Und darum kann nicht gelernt werden, weil man's nicht will. Wachsam und nüchtern zu sein, wie Gottes Wort es sagt. Welch eine harte Fessel des Feindes ist es, wenn wir nicht lernen. Die Ursachen dafür, nicht zu lernen, obgleich das Wort Gottes vom Herrn sagt, lernet von mir, liegen darin, dass wir zwar eine eigene, nicht aber die rechte Gotteserkenntnis besitzen. Eine rechte Gotteserkenntnis besitzen. Die Menschen im Tausendjahrreich, die werden einmal diese große Gotteserkenntnis haben. Wir lesen davon in Habakuk 2, Vers 14 oder in Jesaja 11, Vers 9. Da heißt es, da wird die Erkenntnis so groß sein, gleich wie die Wasser den Meeresboden bedecken. Das heißt, da gibt es keine Lücke. Und wir können das nur dahin beantworten, dass die Geschöpfe Gottes nur dann im Segen leben, wenn der Wille des Herrn getan wird. Wenn der Wille des Herrn getan wird. Um seinen heiligen Willen tun zu können,
müssen wir um ihn wissen.
Und wo überall man diesen Willen des Herrn nicht kennt, machen sich große, große Sünden auf. Ich rede hier von den Kindern Gottes. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir uns in seinem Lichte sehen. Um seinen heiligen Willen zu tun und tun zu können, müssen wir um ihn wissen. Das lehrt die Bibel. Damit aber die Leute im Millennium, im tausendjährigen Reich, den Gotteswillen erkennen und tun, hat der Herr die große Erkenntnis gegeben oder wenigstens angekündigt. Und damit der Gotteswille nicht vergessen wird, ist der große Erkenntnisgrad gegeben, wodurch Bewahrung vor der Sünde kommt. Wir in der Gemeindezeit haben den Heiligen Geist und seine Führungen in alle Wahrheit. Jene im Millenäischen Reich haben den Geist Gottes und dadurch große Erkenntnis und Weisheit. In beiden Darreichungen liegt für uns Menschen die Bewahrung. Sobald wir aber die Gnadenmittel nicht beachten, bleibt auch die Bewahrung aus. Das finden wir auch im Millenäischen Reich von Offenbarung 20, Vers 9 bis 11, dass sie dort wieder heraufziehen werden gegen Jerusalem. Da lassen sie sich nicht mehr bewahren, und wenn wir uns nicht bewahren lassen, wird auch der Herr uns nicht bewahren können, wegen der in ihm wohnenden Gerechtigkeit. Denn Gott ist gerecht. Manchmal habe ich mir schon die große Erkenntnis des tausendjährigen Reiches gewünscht zu besitzen und gleichzeitig den Heiligen Geist zu haben. Von Herzen wünsche ich das auch jetzt noch. Ich möchte einfach Jesus und sein Wort noch viel, viel tiefer erkennen. Das ist eine Sehnsucht, die endet oben immer beim Herrn. Was der Herr damit macht, weiß ich nicht. Aber ich habe ein ungeheuerliches Ziehen dazu. Aber der Herr in seiner Liebe, der macht da ganz bestimmt keinen Fehler, wenn er das so lässt, wie es ist. Darüber bin ich mir auch im Klaren. Wieso sieht sich der Apostel hier, der diesen Vers schrieb, veranlasst, nach dem kostbaren Anfang des Verses eine solche Ermahnung wie die in der zweiten Hälfte des Verses überhaupt anzuknüpfen? Vielleicht fühlte sich der Heidenapostel nach dem Schreiben jenes wertvollen Satzes »Ziehet an« und so weiter durch den Heiligen Geist geleitet an jenes alte fleischliche Übel der menschlichen Eitelkeit zu denken, durch welches damals, wie leider auch heute noch manche Gläubige sich verführen lassen. Eitler Protz zu sein, ist ganz gegen den Herrn und sein Wort. Eine ungeziemende, eines wahren Gotteskinde nicht würdige Kleidung zu tragen, die mit dem Erwarten des nahegekommenen Tages sich nicht vertrug. Das mögen Gründe gewesen sein. Das hat der Apostel nicht aus der Luft herausgesogen, sondern für diese Aussagen waren ganz echte Gründe hier bei den Römern zu sehen. Nun, Rom war schon immer eine Hochburg der Welt. Und dass dort schicke Kleider getragen wurden, das steht außer Zweifel. Und dass die Welt eine Abfärbung auch auf die Heiligen vornimmt, steht außer Zweifel. Darum geißelte er die Unsitte mit wenigen, aber umso packenderen Worten, aus denen wohl die notwendige Sorge und die notwendige Sorgfalt für die diesbezüglichen Bedürfnisse des Leibes hervorging. Aber vor allem die hieraus wachsende innere Gefahr, weiterzugehen, als sich gehört, gekennzeichnet ward. Zieht an! Heißt, ein Gewand anzulegen. Etwas anzuziehen, wie das geschieht, das wissen wir alle selber, denn keiner von uns wird hier nackt gefunden. Ein Gewand hat uns nach und von allen Seiten zu umgeben. Vielleicht kommt's noch, aber ich hab's bis heute noch nicht auf der Straße gesehen, dass nur die rechte oder die linke Hälfte angezogen wäre. Ich sage, vielleicht kommt's noch, dass eine Seite nackt herausscheint. Und wenn ich manchmal die modischen Einschläge fixiere, dann möchte ich gehalten sein zu sagen, in etwa 5 bis 6 Jahren ist's soweit. Unser würdiges Gewand heißt Jesus Christus. Das geht aus diesem Vers hier ganz sehr klar hervor. Und wenn wir andere Gewänder zur Schau stellen als Jesus Christus, dann gehören wir anderswohin als in die Gemeinde Jesu. Dafür gibt's im Theater Gewandhäuser. Da hinein würden wir gehören. Aber der Herr Jesus will, dass wir Zeugen Christi sind, und da haben wir ihn darzustellen, mit dem ein Äußeres, das aus Sinnlichkeit, Fleischlichkeit, Eitelkeit, vermischt mit ein ganz klein wenig natürlicher Sorge, Bekleidungs-, Erwärmungs- und Ordnungsbedürfnis zusammengefügt ist, nicht aber zusammenpasst. Darüber ließe sich selbstverständlich noch manches sagen, aber das wollen wir hier nicht tun. So etwa denke ich mir die innere Verbindung mit dem Vorhergehenden, also die beiden Vershälften zusammengesetzt. Mit Sicherheit sind diese Darstellungen, wie wir sie hier finden, nicht erschöpfend, da wohl auch noch andere fleischliche Begierden hineinspielen in ein solches menschliches Leben, die sowohl Paulus wie gerade auch der Heilige Geist beiläufig als Gefahren kennzeichnen. Wenn die Heilige Schrift uns die Dinge als außerordentliche Gefahren vor die Seele stellt, dann haben wir die Pflicht, darauf einzugehen und dem Rechnung zu tragen, was Gottes Wort sagt. Wenn die Wünsche des auf Golgatha gekreuzigten Fleischliches geweckt werden und etwa nach Befriedigung verlangen, so ist es an sich gleichgültig, wie sie heißen. In jedem Falle passen sie nicht zu unserem geistlichen, zu unserer geistlichen Lebensgemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. In diese Gemeinschaft sind wir durch die Gnade Gottes angenommen und hineingetreten, indem wir ihn, Christus, wie es hier heißt, angezogen haben. Wie falsch wäre das, wenn wir einen anderen Kittel noch darüber schrauben möchten, über dem Gewand Jesus Christus, das uns völlig zu umgeben hat. Und wir müssen die Mahnung des Apostels auf uns sinngemäß anzuwenden trachten, wie wir das in Kolosser 3, lasst uns diese wenigen Verse, Kolosser 3 ab Vers 1 lesen, es ist sehr interessant dieses Wort Gottes sogar in solchen Dingen hier. Kolosser 3, Vers 1. Ich lese etwas langsam, dass es in die Seele reingeht und nicht in den Ohren hängen bleibt. Da sagt der Apostel Paulus, wenn ihr nun, er sagt ja nicht das, sondern er sagt wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist. Ist das klar? Wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben. Hoffentlich haben wir es nicht vergessen. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden. Diese vier Verse enthalten fünfmal das Wörtlein ist, und dreimal wird, werdet, werden. Die göttlichen Dinge überwiegen das, was durch uns werden soll oder an uns werden soll. Es ist von Bedeutung. Möchten wir uns damit beschäftigen, damit wir den Willen des Herrn besser, tiefer erkennen. Und wenn wir diese Verse lesen, müssen wir sagen, wie ernst ist doch das. Nicht wahr? Wie ernst redet Gottes Wort, und wir hoffen nur, dass es nicht vergeblich redet, dass wir dem Herrn gefallen in dem, wie wir vor ihm stehen und wandeln. Dies scheint mir, und andere mögen anders darüber denken. Das ist ihre Sache. Der Sinn und die Bedeutung dieses wichtigen Verses 14 zu sein, ein Hilfsmittel für das Erwarten jenes Tages zu sein, worüber man noch selbst nachdenke, wenn die Stunde beendet ist. Allein die Weisung zielt, stellt ganz und gar uns in die Verantwortung,
wie wir wandeln.
Wir sind hier in die Verantwortung genommen.
Zieht an. Das heißt, dass der Herr uns nicht anzieht.
Wenn da jemand drauf wartet, bleibt er nackt gefunden. Bei der Wiedergeburt ist der Herr Jesus in unser Inneres gekommen. Das Anziehen des Herrn Jesum Christum, wie hier steht, bestimmt das äußere Zeugnis eines Jüngers Jesu. Und wenn wir dem Herrn Jesus wirklich als ein uns alles umgebendes Gewand angezogen haben, brauchen wir dem Fleische zur Erfüllung seiner Lust nicht mehr dienstbar zu sein. Solange Hang und Trieb noch zur Fleischesvorsorge ziehen, haben wir das Gewand Christus noch nicht angezogen. Oder wir sind allenfalls mit einem Ärmel schon da hereingefahren. Das andere hängt zum Boden herunter. Wir müssen uns das ganz illustriert vorstellen, dann kommen wir schon hin. Dann haben wir Christus noch nicht angezogen, wie es sein sollte und wie der Herr es möchte. Es ist mein Wunsch und Gebet, dass es dem Herrn gelingen möge, uns durch seinen Geist, der uns sein teures Wort zugleich öffnet, zu belehren und zu beleben, damit wir in Gottes teuren Augen wertvoll und entschieden werden im Hinblick auf den bereits ganz nahe gekommenen Tag. Dieser Tag wird für uns sowohl Lohn und Herrlichkeit, aber auch Beschämung und Verlust enthalten. Das müssen wir sagen. Je nachdem, wie wir in seinem Lichte gewandelt sind, hier auf dieser Erde. Und wenn wir das überdenken, da müssen wir doch sagen, was hat Gott uns doch alles in die Hand gelegt. Ungeheure Verantwortung. Da kommen wir nicht umhin, indem wir darüber schweigen und es den Einzelnen überlassen, zu sagen, ja, ihr habt ja selber die Bibel. Ich glaube, und ich habe in dieser Weise kaum hier in der Gemeinde gesprochen, aber ich darf es doch mal sagen, und wenn es nur vorsorgend ist, nicht zur Erfüllung seiner Lust, sondern zur Erfüllung seines göttlichen Willens. Denn Ermahnungen sind dann nutzlos, wenn sie zu spät kommen. Der Wert einer Ermahnung liegt in der frühzeitigen Empfangen, im frühzeitigen Hören. Wir haben im Volksmund einen Ausdruck, der sagt, hinterher sind die Dummen schlau. Darum, genau darum, gibt Gottes Wort uns zuvor die herrlichen Ermahnungen, in die wir durch Verantwortung hineingestellt sind, in eine Zeit, in eine Gegenwart, bei der wir vor dem Herrn gefunden werden. Und darum wollen wir uns gegenseitig einander ermuntern, nicht anöden, sondern ermuntern, weil dieser Tag vor uns steht, damit keiner von uns etwas versäume. Denn das, was wir hier auf dieser Erde versäumt haben, werden wir in alle Ewigkeiten nie wieder ergänzen können, denn wir treten so vor dem Throne Gottes, vor sein heiliges Angesicht, wie wir hier gewandelt haben. von den kostbaren Verheißungen, welcher dieser Tag mit sich bringt. Ein Tag des Lichts wird's für uns sein.
Aber auch ein Tag gänzlicher Offenbarungen im Lichte Gottes, in seiner heiligen Gegenwart.
Da wird nichts mehr unterm Teppich zu kehren sein. Da wird's nichts mehr mit Worten verbessert werden können. Da wird nichts mehr auf Vergesslichkeit abzuschieben sein. Da gelten Fakten, Realitäten Gottes.
Es ist der Tag der Treuen
und der Tag der Treue Gottes, wo der Herr alle Treue lohnen will.
Ach, möchten wir doch gleich dem Apostel Paulus sagen können,
den guten Kampf gekämpft zu haben.
Darum geht es. Es geht jetzt hier nicht um errettet sein, sondern es geht hier um das Zeugnis des Wandels, den guten Kampf gekämpft zu haben. Damit wird offenbar, dass es auch einen Kampf gibt, der nicht gut ist.
Und wir dürfen nicht denken, wenn uns ein unguter Kampf nicht sehr viel schadet, dass er anderen dann nicht sehr schaden könnte. Die Bibel stellt ganz klar, in einer Gemeinschaft der Heiligen, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Ob das der Betreffende will oder nicht, das ist eine völlig andere Frage jetzt. Die Bibel redet aber so klar, so deutlich, so vernehmlich, dass jeder, der Ohren hat, hören kann. Und darum geht es. Die Nacht ist weit vorgerückt, sagt der Apostel. Und der Tag ist nahe gekommen. Die Nacht, von der wir im Liede singen, auf, denn die Nacht wird kommen, steht unmittelbar bevor. Heute noch ist Gnadenzeit, heute noch ist Licht, heute noch ist Tag, und Gottes Wort sagt, dass wir Söhne des Tages sind, die wir den Herrn Jesus in unsere Herzen aufgenommen, eingelassen haben. Ich kann's mit Worten nicht ausdrücken, wie froh ich bin, dass ich den Herrn Jesus angenommen, dass er mich angenommen hat. Wenn ich bis heute mich für Christus nicht entschieden hätte, in dem heutigen Durcheinander, im Durcheinander eines vollkommenen geistlichen Tohuwabohu dieser Tage, ich wüsste nicht, in welche Denomination ich gehen müsste. Das könnte man gleichsetzen in dem riesigen Angebot von Lüge und Halbwahrheiten. Und das, was am wenigsten, am geringsten geboten wird, ist die ganze Wahrheit. Das ist eigentlich am knappsten. Von dem anderen haben wir mehr als genug, je weiter es von der Wahrheit weggeht. Ich bin froh, dass ich errettet bin, dass der Heiland mir meine Sünden vergeben hat, dass er mich angenommen hat als Kind des Lichts. Ich wüsste als einer, der das Evangelium heute hört, nicht mehr, was ich da machen würde, und wenn ich's noch so gut vor das Angesicht gelegt bekäme. Die Zeit läuft dem Ende entgegen. Die Nacht bricht herein. Schon fällt das erste Dunkel, lange Schatten hinterlassend, auf unser Land, auf unsere Erde. Wie lange wird der Herr noch verziehen, bis das letzte Licht verglommen ist? Aber mit dem Verglimmen des Lichtes hier auf dieser Erde geht zugleich für die Seinen das neue Licht der Ewigkeit auf. Unser Herr kommt wieder.
Wir erwarten ihn. Denken wir daran, dass der Auszug jener 10 Jungfrauen, der war nicht morgens, sondern der war am Abend. Aber der Herr kam um Mitternacht. So steht's geschrieben. Und heute ist das große Einschlafen der Gläubigen, das laute Schnarchen derer, die sich darauf ausruhen, dass sie bekehrt sind. Es wird ein grauenhaftes Erwachen für viele sein, die nicht bereit waren auf diesen Tag seiner Erscheinung. Ein plötzliches Stehen aus der schlafenden Lebenssituation hinein in die Ewigkeit, vor dem gleißenden Licht seiner Herrlichkeit. Der Herr möchte Gnade schenken, und der Herr gebe uns darum, alle Zeit diese seine Gnade zu solchem Wandel im Lichte des Tages. Amen.